François-Marie Arouet oder besser bekannt als Voltaire ist das Thema der heutigen Podcast-Episode. Und wir wollen natürlich dabei Deutsch lernen. Also, wie in der letzten Episode zu Arthur Schopenhauer, schauen wir uns heute ein bisschen die Biografie von Voltaire an. Und die ist ziemlich interessant. Ich war ja gerade im Urlaub in Frankreich, ist jetzt schon eine Woche oder zwei Wochen her, hatte da ein bisschen Zeit, habe ein bisschen was zu Voltaire gelesen, fand das ganz interessant, habe mir gedacht, ja, das kannst du eigentlich auch in deinen Podcast irgendwie mit einbauen. Und mir gefällt es, ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber wenn ich hier recherchiere zu diesen verschiedenen Themen, das macht richtig Spaß. Ich habe eigentlich nur nicht genügend Zeit, um noch tiefer in die Themen irgendwie einzutauchen. Das wäre irgendwie cool. Und dadurch, dass es irgendwie Spaß macht, ich lerne was und ich glaube, dieser Spaß überträgt sich auch ein bisschen an euch. Naja, wir gucken mal, wie euch diese Episode gefällt. François-Marie Arouet Voltaire wird am 21. November 1694 geboren in Paris. Jetzt denkst du dir, Tom, ich will was zu Deutschland lernen oder zu den Deutschen lernen. Gemach, gemach. Es gibt auch ein paar Überschneidungen hier zu Deutschland und zur deutschen Sprache. Denn der Herr Voltaire hat auch mal in Deutschland gelebt für drei Jahre. Und dann später auch im französischen Teil von der Schweiz, beziehungsweise an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich. Hat also ein bisschen Überschneidung. Und eines seiner bekanntesten Werke, Candide, spricht auch oder handelt von einem Deutschen. Naja, und mich interessieren auch einfach viele Themen. Nicht nur Themen über Deutsche und irgendwie Deutschland, sondern zu Themen über England, Frankreich, Italien, überall auf der Welt. Und ganz viele verschiedene Themen. Und ich glaube, wir können dabei richtig gut Deutsch lernen. Let's do it! Okay, so, sein Vater, ist ja auch immer wichtig, wo so die herkommen, zur Mutter habe ich gar nicht so viel geschrieben, um ehrlich zu sein, aber sein Vater war Notar und war gut bürgerlich, wohlhabend und respektabel oder wurde respektiert, aber kein Adel, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon, ähnlich wie Schopenhauer, Arthur ja eigentlich eher in einer Familie, wo Geld jetzt nicht so ein Riesenproblem war, weil sein Vater ein erfolgreicher Kaufmann war. Aber auch Schopenhauer war kein Adel, also Nobility, kein Adel, no Nobility. Aber er besuchte ein gutes College. Ich spreche ein bisschen Französisch hier jetzt in der Episode. Bitte verzeiht mir alle möglichen Fehler der Aussprache. An einem renommierten College Louis le Grand in Paris. Das wurde geführt von Jesuiten. Das ist übrigens auch ein interessantes Thema, aber das kommt irgendwann mal. Dort lernt er Latein, Griechisch und Rhetorik. Aber was er da besonders lernt, ist den Witz. Und dieser Witz, den er besitzt in seiner Sprache, in dem, was er schreibt, das wird ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Also irgendwie ist das so seine Stärke, Satire, Ironie zu verwenden. Schon als Teenager schreibt er satirische Verse und spitze, lustige, gefährliche Verse über Politiker, über die Kirche, über den Hof. Der Hof ist sowas wie da, wo die Könige, da, wo der Adel lebt. Und die Leute lachen, Frankreich, aber die Mächtigen nicht. Die lachen weniger. Und dann hat er wahrscheinlich festgestellt, na, vielleicht ist es besser, wenn ich lieber ein Pseudonym verwende. Und hat dann festgestellt, Voltaire, das ist das Anagramm wahrscheinlich, das ich verwende. Also ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie kommt denn aus einem Arouet, wie kommt man da, oder François-Marie Arouet, wie kommt man denn da zu einem Voltaire, ein V zum Beispiel. Arouet le Jeune, also der Junge, the Young. Und in der lateinischen Sprache oder in der lateinischen Schreibweise von seinem Namen wird das U in Arouet als V geschrieben. Ich hoffe, ich habe das richtig recherchiert. Und deshalb kann man dieses Arouet le Jeune zusammen kombinieren als Voltaire. Naja, vielleicht noch hier zu einzelnen Wörtern. Die Mächtigen. Was bedeutet die Mächtigen? Also die Mächtigen lachen nicht, habe ich gesagt. Die Mächtigen ist sowas wie the powerful. Möge die Macht mit dir sein, sagt Yoda, may the force be with you. Und diese force kann hier auch als power verwendet werden. Und dann ist die Macht dann liegt dann also bei den Mächtigen, die also viel Einfluss haben. Und jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel, die Bastille. Im Alter von 22 Jahren wurde Voltaire das erste Mal verhaftet. Der Grund? Satirische Verse gegen den Regenten Frankreichs. Und zwar war der damals Philippe d'Orléans oder Philippe von Orléans. Und gegen ihn hat er satirische Texte, Strophen, Verse geschrieben und musste dafür 11 Monate ins Gefängnis, in dieses berühmte, berüchtigte Gefängnis Frankreichs. Und man könnte meinen, das hat ihn so richtig eingeschüttert, aber denkste, Pustekuchen hatten wir doch irgendwann mal in irgendeiner Episode. Er schrieb im Gefängnis weiter und schrieb ein sehr berühmtes oder episches Gedicht, Henriade. Und als er entlassen wird aus dem Gefängnis, ist er dann danach noch berühmter als vorher. Also das hat nicht so wirklich funktioniert. Und dann 1726 kommt er erneut in Konflikt. Diesmal mit dem Chevalier de Rohan. Hört sich ein bisschen an wie Herr der Ringe. Das ist auch ein Adliger, eine adlige Person. Und diese adlige Person, dieser Chevalier, lässt den lieben Voltaire verprügeln von seinen Dienern. Und Voltaire fordert ihn zu einem Duell heraus. Zu der Zeit war es ganz normal, dass man mal jemanden zu einem Duell herausfordert, auf Leben und Tod. Ist heute ein bisschen ungewöhnlich, aber damals war das so. Und der Chevalier denkt sich aber, nee, das ist mir zu heikel. Der Adel lässt ihn wieder einsperren. So, welche Wörter habe ich hier verwendet? Also jemanden verhaften bedeutet jemanden ins Gefängnis bringen, jemanden verhaften. Man kann auch sagen, er ist in Haft, also er ist im Gefängnis. Dann habe ich noch berühmt, berüchtigt verwendet. Berühmt ist also sowas wie populär und berüchtigt ist, wenn es da also auch noch eine negative Berühmtheit gibt. Also für etwas Negatives berühmt. So würde ich das wahrscheinlich so ein bisschen erklären. Dann habe ich das Wort verwendet, dass er sich nicht hat einschüchtern lassen. Jemanden einschüchtern, wenn ich also jemandem versuche, Angst zu machen. Also im Prinzip, du versuchst Voltaire einzuschüchtern, indem du ihn ins Gefängnis steckst. Aber das hat ihn nicht eingeschüchtert. Also es hat ihn nicht verängstigt. Genau, dann habe ich noch gesagt, die Diener haben ihn verprügelt. Die Diener haben ihn verprügelt. Jemanden verprügeln ist jemanden also so zusammenschlagen, dass die Person danach dass die Person danach verloren hat. Also mit Fäusten und mit Füßen und so weiter wird er von den Dienern vom Chevalier verprügelt. So, und danach hat er dann die Wahl, geht er wieder ins Gefängnis oder ins Exil nach England. Und er entscheidet sich relativ rational für England. So, und dann gehen wir jetzt weiter zum Numero 3, zum dritten Kapitel, und zwar England und die Aufklärung. England war ja zu der Zeit ein bisschen anders als Land, als Frankreich. Und Voltaire ist also 31 und verbannt und landet in einem Land, das er kaum kennt. Also es war für ihn damals, er war jetzt nicht irgendwie alle irgendwie dreimal im Jahr im Urlaub in England vorher, sondern er kannte das, denke ich, nur vom Hörensagen. Verbannt bedeutet, wenn man also, ja, es hört sich an wie das englische Wort eigentlich, to be banned from the country. Und was er dort findet in England, verändert ihn für immer. England hat etwas, was Frankreich fehlt damals. Pressefreiheit, religiöse Toleranz und ein Parlament, das den König kontrolliert. Und zu dieser Zeit, als da Voltaire nach England kommt, stirbt übrigens auch Newton oder ist kurz davor gestorben, irgendwie so, und wird da als Nationalheld gefeiert, also Isaac Newton. In England lernt Voltaire auch Englisch, logischerweise, liest deshalb Newton, Locke, Shakespeare und so die ganzen Helden aus dieser Zeit und versteht, was England hat und was Frankreich wirklich braucht. Dann kehrt er 3 Jahre später, also 1729, wieder zurück nach Frankreich und schreibt seine Lettre philosophique. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also auch, man kann es auch irgendwie so übersetzen oder verstehen wie Briefe über England. Und das ist natürlich eine scharfe Kritik an Frankreich. Das Buch wird sofort verboten und öffentlich verbrannt. Das ist eigentlich wahrscheinlich das beste Marketing. Und dieses, ah ja, und übrigens auch zu dieser Zeit gewinnt Voltaire in der Lottery, im Lotto. Und das ist ziemlich interessant, hatte ich letztes Mal schon erwähnt in Schopenhauer. Also Voltaire hat einen Mathematikerfreund gehabt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, und hat zusammen mit dem Mathematikerfreund herausgefunden, dass man das Lotto in Frankreich einfach gewinnen kann, indem man alle Tickets kauft. Und dieser Betrag ist dann geringer als das, was man dann bekommt, wenn man das Lotto gewinnt. Und diese mathematische Fehlberechnung des Staates nutzt er eben aus. Zusammen mit noch weiteren Investoren kaufen sie also die ganzen Lotto-Tickets und gewinnen Monat für Monat immer wieder das Lotto. Irgendwann checkt das dann auch der Staat in Frankreich und sagt, nee, so war das nicht geplant. Wir wollten eigentlich mit diesem Lotto-Spiel unseren Haushalt finanzieren. Das ist aber irgendwie in die Hose gegangen. It went into the trousers. Ich glaube, das übersetzt sich relativ von selbst. Wurde dann angeklagt. Voltaire wurde dann vom Staat angeklagt. Hat aber gewonnen, weil er nichts Illegales gemacht hat. Er hat einfach nur besser gerechnet mit seinem Mathematikerfreund. Und danach hat Voltaire dann irgendwas mit 500.000 Lire oder Lira oder was auch immer die Währung der Zeit damals war, gehabt, was ein unvorstellbar großer Betrag an Geld war. Das hat ihn komplett unabhängig gemacht, komplett frei. Stell dir vor, du kannst morgens aufstehen und deine satirischen Texte schreiben und musst nicht zur Arbeit gehen. Und das schon mit 31 oder mit vielleicht auch mit 34. Nagelt mich nicht fest mit den ganzen Zahlen. Also aber relativ jung wird Voltaire finanziell unabhängig und das auch als aus eigenen Stücken, aus eigenem Vermögen. Bisschen anders als bei Schopenhauer, der hat es ja geerbt von seinem Vater. Naja, jedenfalls muss Voltaire dann wieder fliehen und diesmal auf ein Schloss in Lothringen oder Lorraine, wie man auf Französisch sagen würde, wo er mit seiner langjährigen Geliebten Emilie du Châtelet lebt. Und diese Emily ist eine brillante Mathematikerin und Physikerin und übersetzt Newtons Principia Mathematica ins Französische. Und da ist Voltaire natürlich hin und weg und den beeindruckt das zutiefst und findet das natürlich unglaublich toll, dass sie diese Texte da übersetzen kann und das auch verstehen kann. Welche Wörter habe ich hier noch verwendet, die ein bisschen komplizierter sind? Also das Lotto ist, glaube ich, klar. Eine scharfe Kritik an Frankreich, habe ich gesagt. Wenn also eine scharfe Kritik, dann ist etwas also eine sehr starke Kritik, eine sehr spitze Kritik, eine Kritik, die nicht nur oberflächlich ist, sondern die sehr, sehr tief geht. Ja, weiß ich auch nicht, wie man das sonst noch erklären kann. Also das Messer ist scharf, aber eine Kritik kann auch scharf sein. Genau, das Lotto, das ist, glaube ich, klar. Pressefreiheit, Freedom of Press, religiöse Toleranz, das ist, glaube ich, auch klar. Und ich habe noch gesagt, Newton wird als Nationalheld verehrt. Also jemanden verehren, jemandem so huldigen, also to honor someone, jemanden verehren, also ihm Ehre geben. Genau, richtig. Das Buch wird verboten, habe ich noch gesagt. Verboten, ist ähnlich wie im Englischen, to forbid, also nicht erlauben. Und es wird verbrannt, verbrennen, brennen. Und wenn man etwas verbrennt, dann verbrennt man es häufig mit Absicht oder eben so, dass es kontrolliert ist. Genau. Okay, wir machen weiter. Jetzt kommt Voltaire mit viel Geld und viel Zeit nach Deutschland. Und zwar zum Schloss Sanssouci nach Potsdam. Und zwar wird er von Friedrich dem Großen oder auch genannt der alte Fritz, also Friedrich der Zweite von Preußen, von dem wird er eingeladen. Die haben vorher schon miteinander korrespondiert, logischerweise nicht über WhatsApp oder irgendeine andere Textnachricht, sondern per Brief, wie das zur damaligen Zeit normal war. Und dieser Friedrich der Große war ein großer Bewunderer von Voltaire und die beiden haben also über viele Jahre korrespondiert. Was auch interessant ist, also Friedrich der Große war also schon ein sehr moderner, der Aufklärung zugewandten Regent. Also jemand, der offen ist für neue Ideen. Diese Ideen von Rousseau, Voltaire und diese ganzen Leute aus dieser damaligen Zeit. Genau, und er lädt ihn also ein, nach Potsdam zu kommen und die beiden machen das dann. Und dort lebt er zusammen mit Friedrich 1750 im Schloss Sanssouci. Sei mein Gast, sagte er. So, jetzt muss ich hier die richtige Seite finden. Genau, richtig. Und Sanssouci ist ein unglaublich schönes Schloss außerhalb von Berlin, eines der schönsten Rokoko-Schlösser Europas. Und die beiden diskutieren über Philosophie, Literatur, Politik. Aber zwei starke Egos, das geht nicht so lange gut. Und besonders auf engem Raum fangen die dann an, so ein bisschen Probleme miteinander zu bekommen. Voltaire, ich kann mir so richtig vorstellen, was Voltaire so für ein Typ war. Voltaire verhöhnt Friedrichs Gedichte, die Friedrich also schreibt, hinter seinem Rücken. Friedrich lässt ihn bespitzeln. Diese zwei Wörter, verhöhnen und bespitzeln, versuche ich jetzt nochmal zu erklären. Es gibt Streit über Geld. Voltaire versucht zu fliehen, aber Friedrich lässt ihn für kurze Zeit in Frankfurt festhalten. Und dann 3 Jahre später, 1753, endet dann das Experiment. Friedrich und François-Marie Voltaire geht dann also wieder weg aus Deutschland. Und interessanterweise haben sie dann danach aber wieder Kontakt, korrespondieren miteinander, haben also festgestellt, dass eine Fernbeziehung für die beiden irgendwie besser ist. Das ist eine der faszinierendsten Freundschaft- und Feindschaft-Verbindungen, die es so in der Geschichte gibt. Okay, 2 Wörter, die besonders interessant sind hier, verhöhnen und bespitzeln. Voltaire verhöhnt Friedrich. Also er macht sich über ihn lustig, über jemanden lustig machen, sich also negativ über jemanden sprechen und dabei lachen. Das ist jemanden verhöhnen. Und bespitzeln ist dann im Prinzip das, was ein Spion macht. Also Informationen herausfinden über eine Person. Wie ein Spion, also a spy, der Spion ist the spy. Und dieser Spy bespitzelt also jemanden, in dem Fall Voltaire. So, und Voltaire verlässt dann also 1753 wieder Potsdam. Und dann passiert etwas sehr Einschneidendes für Europa. 2 Jahre später, 1755, erschüttert ein Erdbeben Lissabon. Das schöne Lissabon, in dem ich auch mal für ein Jahr gelebt habe. 30.000 Menschen sterben in Lissabon. Bei dieser Naturkatastrophe. Das ist eine der größten Naturkatastrophen Europas. Und Leibniz schrieb einmal, also Leibniz, der ist schon 1716 gestorben, aber der schrieb einmal, wir leben in der besten aller möglichen Welten. Und das hat Voltaire irgendwie scheinbar ein bisschen irritiert. Und also wir leben in einer der besten aller möglichen Welten. Bedeutet also sowas wie, das ist die beste Option von allen Paralleluniversen, die es gibt. Ist das die beste? Und Gott hat das so gewollt, dass das alles so passiert. Und das störte Voltaire aber ein bisschen und nutzt diese Naturkatastrophe. Fragt sich also, ist das denn wirklich die beste aller möglichen Welten? Und schreibt ein Gedicht über dieses Erdbeben, direkt wütend. Und dann, ein paar Jahre später, erscheint dann Candide, ein Buch, das ich nicht komplett, ich habe noch ein bisschen, ein paar Kapitel gibt es noch, habe ich mir angehört. Kann man sich auch durchlesen, logischerweise, aber ich habe im Urlaub mir das angehört und dabei in der Sonne ein bisschen mich gesonnt und dabei Candide gehört. Und Candide ist ein Mann aus Westfalen, also aus Deutschland, also aus dem jetzigen Deutschland. Und dieser junge Mann glaubt, dass er in den besten aller Welten lebt, denn sein Lehrer Pangloss hat ihm das so erklärt, ähnlich wie Leibniz. Leibniz ist auch eine interessante Person, ist auch ein Universalgenie, also Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, eine Person, die Mathematik, Physik, Naturwissenschaften, Philosophie und viele verschiedene Themen beherrscht bzw. sich dafür interessiert. In diesem Buch erlebt Candide Sklaverei, Krieg, Inquisition, Erdbeben, also auch das in Lissabon, viele verschiedene Unglücke, die ihm so widerfahren, diesem Candide, diesem Hauptcharakter aus dem Buch. Und nach diesem ganzen Leid, also nach einer Katastrophe, eine Katastrophe nach der anderen, Und dann stellt er eben fest, hat denn mein Lehrer Pangloss, a.k.a. Leibniz, hat denn der wirklich die richtige Schlussfolgerung? Und dann schreibt Candide, also Voltaire schreibt, Candide sagt es im Buch, ganz zum Schluss, ganz am Ende, il faut cultiver notre jardin. Das bedeutet sowas wie, wir müssen unseren eigenen Garten oder unseren Garten kultivieren. Also Schluss mit den ganzen Theorien, fangt an zu arbeiten. Wir müssen unseren eigenen Garten kultivieren. Candide wird natürlich wieder sofort verboten und interessanterweise bestreitet auch oder bestritt Voltaire auch, dass er der Autor von diesem Buch war. Das ist ganz interessant. Wenn man das ein bisschen recherchiert, er hat dann noch geschrieben, so ein Buch würde ich nie schreiben, so ein Quatsch, das kommt doch nicht von mir. Ist also ganz interessant. Er bestreitet das. Das Wort bestreiten bedeutet also etwas, man lehnt das ab, man sagt, dass man das selber nicht gemacht hat. Ich bestreite, dass ich diese Aussage getätigt habe. Also ich sage, dass ich habe diese Aussage nicht getätigt. Ja, ich weise das zurück. Genau, ein Naturkatastrophen, Natural Catastrophes, das ist vielleicht auch ganz interessant. Was bedeutet das Gedicht? Was ist das für ein Wort? Was ist die Bedeutung? Ein Gedicht hat viele Versen, viele Strophen, es reimt sich häufig, also a poem, das Gedicht. Und ein Erdbeben ist ein Earthquake, das Erdbeben. Und genau, richtig, ich glaube, die anderen Wörter haben wir, bestreiten, habe ich schon erklärt. Perfekt. So, dann machen wir weiter. Das nächste Kapitel, Ferney. Und zwar, wo geht man hin, wenn man sich irgendwie mit vielen Leuten streitet und verfolgt wird? Wo ist ein sicherer Ort in Europa? Die Schweiz. Und das denkt sich damals Voltaire auch schon. Und nach dem Streit mit Friedrich dem Großen und dem Erfolg von Candide sucht Voltaire einen sicheren Ort und findet diesen sicheren Ort an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz. Ferney. Und was heute, wenn man sich mal die Maps, die Karten anschaut, heute heißt es Ferney Voltaire. Also dieser Ort heißt jetzt nicht mehr nur Ferney, sondern Ferney Voltaire, weil Voltaire da unglaublich einflussreich war. Ich habe jetzt dazu gar nicht so viel aufgeschrieben, glaube ich, aber der hat da auch viel, viel gemacht in diesem Ort. Viele Dinge gebaut, auch Unternehmen, so wenn ich mich richtig erinnern kann. Also er hat sehr viel Einfluss gehabt auf diesen doch relativ kleinen Ort an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz. So, und Ferney wird zu einem intellektuellen Zentrum von Europa und jeder, der irgendwie ein bisschen was auf sich hält, versucht Voltaire zu besuchen. Katharina die Große schreibt ihm Briefe, Friedrich schreibt ihm weiterhin und sogar Adam Smith, der Adam Smith, genau, mit der Invisible Hand, dieser Adam Smith, der besucht ihn auch und konnten sich dann wahrscheinlich auch auf Englisch unterhalten. Voltaire hat ja Englisch gelernt. Ich habe übrigens auch genau 3 Jahre in London gelebt. Mein Gott. So, und genau, was interessant ist, dass Voltaire, wahrscheinlich merkt ihr das, dass Voltaire also nicht nur ein Dichter und Denker war, sondern auch ein sehr praktischer Mensch. Also er hat diesen Lottogewinn gehabt und hat also auch viele verschiedene Leute besucht, war ein sehr sozialer, geselliger Mensch. Hat sich also mit anderen Leuten unterhalten, umgeben und so weiter. Und hat sich aber auch konkret für bestimmte Fälle eingesetzt. Einer der berühmtesten ist Jean Calas. Vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen. Und dieser Jean Calas war ein protestantischer Kaufmann. Protestantisch ist hier wichtig. Und der wurde wirklich 1762 öffentlich hingerichtet. Das Wort hingerichtet ist also, wenn man vom Henker hingerichtet wird. Für einen Mord, den er gar nicht begangen hat. Und der Grund war halt sein protestantischer Glaube. Zu dieser Zeit war das ein Problem. Voltaire recherchiert, erfährt von diesem Fall, schreibt Briefe, Pamphlete, versucht Europa zu mobilisieren. Und nach 3 Jahren erreicht Voltaire zusammen mit anderen, dass Calas posthum rehabilitiert wird. Und also einer der, man kann sagen, eine der ersten organisierten Menschenrechtskampagnen der Geschichte. Und man kann also sehen, dass Voltaire eben nicht nur schreibt, sondern auch Einfluss nimmt mit dem, was er schreibt. Und bevor wir jetzt zum letzten Kapitel kommen, vielleicht noch mal kurz ein paar Wörter, die ich erklären möchte. Die Grenze. Die Grenze ist also häufig eine Grenze zwischen zwei Ländern oder zwei Regionen. Man kann auch noch Grenzen in anderen Bereichen haben, aber the border, die Grenze. Ich habe noch gesagt, ich hoffe, ich habe das gesagt oder erwähnt, er hat ein Schloss gekauft in Ferney. Das Schloss ist sowas Ähnliches wie eine Burg. Die Burg, das Schloss. The Castle. Und dann ein weiteres Wort ist recherchiert. Ich habe das Wort recherchiert verwendet, kommt logischerweise wahrscheinlich aus der französischen Sprache. Auf Deutsch verwenden wir recherchieren, wenn wir also versuchen, Informationen über ein bestimmtes Thema herauszufinden. Also ein Journalist recherchiert oder ich recherchiere für meine Podcast-Episode to research something. Aber nicht to research wie ein Wissenschaftler in der Regel, sondern recherchieren ist also einfach so nachsuchen, intensives Informationen herausfinden. Und übrigens ein Schlachtruf von Voltaire zu dieser Zeit war écraser l'infâme. Écraser l'infâme, und zwar bedeutet das sowas wie zerschmettert das Niederträchtige oder zerschmettert die Schande. Zerschmettert das Schlechte, könnte man vielleicht vereinfacht sagen. Und damit meinte er die Tyrannei der Kirche. Was übrigens interessant ist, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, denkt man vielleicht, dass Voltaire komplett gegen Religion war und gegen Glaube und so weiter. Aber er war ein Deist. Also er war eine Person, die schon an einen Gott glaubte, aber eher an einen Gott, der wie ein Uhrenmacher ist, der also diese Uhr baut, kreiert, aber danach tickt sie dann eben von alleine weiter. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was Deismus bedeutet. Aber er war definitiv nicht Atheist, also komplett nicht religiös. Und dieser Deismus, der war scheinbar zu dieser Zeit relativ weit verbreitet. Naja, jedenfalls kehrt dann Voltaire im Alter von 83 Jahren dann wieder nach Paris zurück. Das ist also 1778. Um die Premiere seines neuen Theaterstücks zu sehen, zu feiern, und Paris empfängt Voltaire François-Marie Arouet wie einen Helden. Und im selben Jahr stirbt er dann auch, am 30. Mai in Paris. Die Kirche verweigert ihm verständlicherweise zunächst ein christliches Begräbnis, denn er ist ja seit seines Lebens einer der schärfsten Kritiker von der Kirche. Aber nach der Französischen Revolution werden dann seine sterblichen Überreste im Pantheon überführt, also dahin, von dort vom einen Ort zum anderen transportiert und direkt gegenüber von seinem Feind, von einer Person, mit der er sich nicht besonders vertragen hat, die er nicht besonders mochte, Jean-Jacques Rousseau. Da direkt gegenüber wurde er auch dann begraben. Und was ist das Vermächtnis von Voltaire? Das Wort Vermächtnis haben wir schon gelernt. Das Vermächtnis ist, dass er die Überzeugung hat, dass Vernunft, Toleranz, Meinungsfreiheit keine Luxusgüter sind, sondern Grundlagen einer zivilisierten Gesellschaft. Und die Französische Revolution, die Menschenrechtserklärung, die Trennung von Kirche und Staat, all das hat auch ein bisschen was mit Voltaire zu tun. Naja, und natürlich auch, was übrig bleibt, ist der Witz als Waffe. Das im Prinzip bis heute unerreicht ist, dieser Witz, den Voltaire hat, Texte so ironisch zu schreiben, diese Ironie als Argument verwenden und auch Texte so kurz und aber trotzdem elegant zu verfassen. All das bleibt bis heute unerreicht. Und vielleicht, die Gelehrten streiten sich, vielleicht stammt dieses Zitat ja von Voltaire. Es hört sich zumindest nach Voltaire an, aber vielleicht kommt es auch nicht von ihm. I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Also, ich lehne das total ab, was du sagst, aber ich werde bis zum Tod das Recht verteidigen, dass du das sagen kannst. Das Recht, dass du das sagen kannst. Das klingt also schon ein bisschen nach Voltaire, der sich ja gerne mit anderen streitet oder gestritten hat. Aber es gibt dafür keinen Beleg, dass er das gesagt hat. Es gibt so viele Sätze, so viele kluge Sätze von Voltaire. Auch das mit diesem Uhrenmacher, das kommt von Voltaire. Damit sind wir am Ende der Episode von einem der einflussreichsten Dichter, Denker, Philosophen. Ich finde ja auch einfach eine interessante Person mit diesem Lottogewinn. Das finde ich super interessant. Wenn du wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann schreib das in die Kommentare. Schreib bitte in die Kommentare, hat dir diese Episode gefallen? Und welche Episode soll ich als nächstes aufnehmen? Welche weiteren Episoden gefallen dir? Dann habe ich so ein bisschen eine Idee, was euch interessiert. Und dann kann ich gucken, ob mir das auch gefällt. Und dann können wir da zusammen diese Themen zusammen erkunden und dabei Deutsch lernen. Wenn dir der Text ein bisschen kompliziert ist, dann habe ich dazu meine Mitgliedschaft. In der Mitgliedschaft gibt es ein Transkript und die ganzen Wörter, die da drin sind, kannst du anklicken und sofort dir die Übersetzung oder die Erklärung dir dazu durchlesen. Du kannst dir also die Podcast-Episode anhören oder anschauen und dann mitlesen. Ja, also dann gibt es nochmal die Vokabeln, die schweren Wörter, die werden dann nochmal aufgelistet und die kannst du dann lernen. Du kannst dir selber auch Flashcards bauen, also Karteikarten bauen, um diese Wörter dann zu lernen. Es gibt noch ein paar Quiz, ein paar Fragen, ob du das verstanden hast, was ich hier gesagt habe und ob du auch ein paar Wörter verstanden hast, die ich verwendet habe. Und es gibt noch eine Bonus-Episode in der zu diesem Thema und ich muss mal überlegen, was ich als Bonus-Episode mache. Irgendwas Interessantes bestimmt. Schau dir die Mitgliedschaft an. Du kannst die Mitgliedschaft ausprobieren für 1 Euro für einen ganzen Monat und danach gibt es dann den regulären Preis nach diesem Probemonat. Das alles findest du auf meiner Webseite expertlygerman.com. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mit mir Deutsch lernt und auch ein bisschen was zur Geschichte, zu verschiedenen Themen mit mir lernt. Ich hoffe, es ist spannend. Tschüss und bis zum nächsten Mal.